Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Private Equity Podcasts Impact. Heute wollen Chris und ich uns mal über das Thema Nachhaltigkeit unterhalten, also was es generell bedeutet und was das natürlich auch im Bereich Private Equity bedeutet. Chris, was sagt denn dir der Begriff ESG?
Naja, bis vor 2 Jahren hat mir der Begriff gar nichts gesagt, aber wie das so ist, man unterhält sich ja auch im Freundeskreis über Geldanlagen und ja, da der ein oder andere Freund von mir weiß eben, dass ich mich dafür auch interessiere für Aktien und das dergleichen, wurde ich da tatsächlich mal auf nachhaltige Aktien praktisch angesprochen oder wie man nachhaltig investieren kann und habe gesagt, du, ich habe davon überhaupt keine Ahnung, das hat mich bisher nicht wirklich interessiert, das Thema, und habe mich dann da ein bisschen mit beschäftigt, mich ein bisschen belesen, auch über die Performance. Und ja, wenn man über nachhaltiges Investieren spricht, kommt man automatisch auf diesen Schlüsselbegriff oder auf die Buchstaben ESG oder ESG. Ja, das steht letztendlich, das E steht für Environment, also die Umwelt. Letztendlich geht es darum, was für Auswirkungen das ja, Unternehmen auf die Umwelt hat, wie umweltfreundlich man produziert oder auch eben wie umweltschädlich man produziert. Das S steht dann für Social, also generell Soziales, wie man mit den Mitarbeitern zum Beispiel umgeht, aber auch das Thema Menschenrechte, ganz wichtig. In Deutschland wahrscheinlich eher weniger, da werden die Menschenrechte natürlich geachtet oder da sollte es ja selbstverständlich sein, aber in anderen Ländern wird ja auch viel produziert für unsere Unternehmen. Und der letzte Buchstabe, das G, steht für Governance. Ja, dafür gibt es eigentlich nicht so ein richtiges deutsches Wort oder die Übersetzung. Es ist eigentlich mehr so wie das Management fast, also wie das Unternehmen irgendwo geführt wird. Ja. Also das ist das, was mir dieses ESG sagt. Was ich jetzt nicht mehr im Kopf habe tatsächlich ist, wie diese ESG-Unternehmen oder reine ESG-Unternehmen, reine ESG-Fonds abschließen im Vergleich zu anderen Fonds, die nicht nachhaltig sind. Generell glaube ich aber, Micha, du hast eine Weiterbildung eben gemacht zum Fachberater für nachhaltige Investments. Also du kannst da sicherlich detaillierter drüber reden als ich jetzt gerade, oder?
Ja, also möchte man meinen an der Stelle. Also was mir immer halt auffällt, ist halt, dass viele eigentlich mit dem Thema ESG halt immer dieses Umweltthema nur verbinden. Aber wie du gerade schon völlig richtig sagtest, also Social und Governance, das sind halt auch die Punkte, die definitiv auch eine wichtige Rolle spielen. Und klar sagen jetzt gerade auch Kunden oder Anleger, mir ist es wichtig, dass jetzt keine Unternehmen zum Beispiel im Fonds drin sind, die irgendwie Kinderarbeit fördern oder ethische Grundsätze im Bereich Governance beispielsweise nicht befolgen. Aber das ist halt genau das Thema. Also Governance, das findet nach und nach in den Firmen, also gerade in den großen Firmen auch jetzt Einzug, weil da halt schon viel Wert drauf gelegt wird, beispielsweise auch Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen, wo dann halt die Anleger oder Investoren zum Beispiel in solchen Unternehmen dann auch nachschauen können, wie wandelt sich denn dieses Unternehmen gegebenenfalls gerade auch zum Thema Nachhaltigkeit oder mehr Nachhaltigkeit, auch wenn man vielleicht erst auf dem Weg ist. Gibt es halt viele Branchen, die halt nicht von heute auf morgen halt nachhaltig werden können. Aber es ist halt wichtig, dass man irgendwo erkennt, dass es Bemühungen halt da sind. Und das geht halt auch bis zu Themen, Vorstandszusammensetzung. Dass dann halt ähnlich viele Frauen wie Männer beispielsweise. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Diskussionen drüber. Aber das sind alles Punkte, die in dieses Thema ESG halt mit reinfließen. Und wichtig an der Stelle, das sage ich halt auch immer, gerade bei der Auswahl von Fonds zum Beispiel, ist halt, ja, dass man schaut, dass halt kein Greenwashing betrieben wird, was zugegebenermaßen oftmals nicht ganz einfach ist. Die DWS hatte da ja vor 2, 3 Jahren halt einen riesen Impact, als man dann feststellte, okay, die Unternehmen, die in den Fonds drin sind, teilweise sind dann halt vielleicht gar nicht so nachhaltig. Und das merkt man schon, dass viele Leute dann erstmal irritiert oder ablehnend halt reagieren, weil das ist schon vielen wichtig. Und das merke ich halt auch in der Beratung. Also wir haben ja vor 2 Jahren, als eine Kundin mal zu mir kam und sagte, so im Ruhrpott, hier, hör mal, wie kann ich denn meine Kohle grün anlegen? Da haben wir einen draus gemacht und haben jetzt die Internetseite Grüne Kohle, wo wir halt speziell dann nachhaltige Investmentfonds sozusagen vorstellen und dort dann darüber auch vertreiben. Aber ja, das Thema ist definitiv wichtig.
naja, hat ja jetzt mit dem Ukraine-Krieg oder so, hat man das dann auch wieder gehört, dass man eben auch nicht in Rheinmetall zum Beispiel investieren will. Also die einen investieren da gerne, weil ich glaube, die hatten auch einen sehr guten Lauf und andere sagen eben, ich will nicht in den Waffenproduzenten investieren. Dann das Thema Glücksspielindustrie ist ja da auch alles mit abgebildet, ne?
Das stimmt. Also es gab ja, der ist in Deutschland inzwischen, glaube ich, nicht mehr zum Vertrieb zugelassen, so ein böse Bubenfonds, wo halt genau die Themen drin sind, die halt definitiv in so ESG-Fonds halt ausgeschlossen sind. Vereinzelt gibt es da wirklich Nachfragen. Ich bin da jetzt in dem Bereich, sind wir da nicht aufgestellt, aber manchen geht dann halt das Thema Rendite doch vor Nachhaltigkeit. Aber grundsätzlich stelle ich schon fest, dass auch in der Beratung das Thema immer mehr und mehr halt Einfluss findet. Zugegebenermaßen in den letzten beiden Jahren war es natürlich mit reinen ESG-Fonds, also die Artikel 9 oder Artikel 8 halt erfüllt haben, gerade die Artikel 9-Fonds, unheimlich schwierig, richtig gute, positive Renditen zu machen, weil gerade das, was lief, Thema Rüstung, du sprachst gerade an, oder auch das Thema fossile Energien, die halt gut gelaufen sind, gerade nach dem Ukraine, also Beginn des Ukraine-Kriegs. Das ist halt definitiv nichts oder keine Branchen, die halt in nachhaltigen Fonds enthalten sind.
Ja, klar. Aber die UN, beziehungsweise also die Vereinten Nationen, die haben doch selber auch noch 17 Ziele, die da auch berücksichtigt werden könnten oder so, oder? Wie ist das damit?
Genau, also das sind diese Sustainable Development Goals, also SDGs, 17, genau wie du sagtest. Da sind halt so, dass keine Armut auf der Welt geben soll, dass zum Beispiel die Wasserressourcen, dass man da ordentlich mit umgeht. Das sind halt 17 Ziele, die heute definiert sind. Klar ist eigentlich auch, dass es jetzt kein Unternehmen gibt, was alle 17 Ziele gleichzeitig erfüllen kann. Das ist auch immer wichtig zu wissen. Also die meisten Unternehmen gehen halt hin und sagen, okay, wir haben halt irgendwie 3, 4 Sachen, die wir uns rauspicken. Das sind halt unsere Goals, die wir sozusagen verfolgen. Und wichtig dabei ist halt, und da gucken halt auch dann die Ratingagenturen zum Beispiel drauf, dass man gleichzeitig aber nicht andere Ziele deutlich verletzt. Also ein klassisches Beispiel, was ich dann immer habe, ist halt Firma Bayer, ne? Also durch die Übernahme im Mai 2016 von Monsanto sind die halt bei vielen Ratingagenturen, was jetzt gerade das Thema SDGs oder beziehungsweise Nachhaltigkeit angeht, außen vor. Und auch wenn man sich den Kurs anschaut, das ist jetzt vielleicht nicht nur darauf zurückzuführen, aber viele Fonds, die jetzt auf nachhaltig umgestellt haben oder neue Fonds, die gegründet wurden, ist halt Bayer eigentlich ein No-Go, weil durch Monsanto, ja, bei der Kurs, ich glaube, ich habe heute Morgen mal nachgeschaut, 89,50 waren sie an dem Tag vor der Übernahme. Heute aktuell, am 6.2. liegt der Kurs unter 28. Das heißt also, das Unternehmen hat fast 70% an Wert verloren. Zugegebenermaßen wirst du wahrscheinlich auch sagen, ist das jetzt nicht nur darauf zurückzuführen, aber ist mit einem Grund.
Ja, ich meine, die Frage ist immer, wie viele Investoren, also machen die wirklich die Masse aus, die nachher sagen, ich investiere deswegen eben nicht in Bayer. Auf der anderen Seite hat man die ganzen Fonds und ETFs, die nicht ESG-konform sind. In jedem Welt-ETF ist natürlich Bayer drin, in jedem DAX-ETF oder Fonds ist Bayer natürlich genauso drin. Und die Diskussion hat man ja nicht nur mit Bayer. Als großer Global Player, glaube ich, wird ja auch Nestle dann immer da genannt, die auf der einen Seite sehr viel für den Umweltschutz tun. Ich denke mal, dass jetzt der ein oder andere Umweltschützer sich, aber gerade während ich das sage, wahrscheinlich die Zehennägel aufstellen wird, weil auf der anderen Seite machen die ja auch ziemlich viel miese Sachen, was das Wasser angeht, privatisieren die Wasserversorgung oder treiben das voran und solche Geschichten. Ja, so ist es halt. Ne? Da
das stimmt.
Muss jeder mit seiner Moral oder mit sich selber letztendlich auseinandersetzen, wie er investieren will oder eben nicht. Also ich selber, ich gebe offen und ehrlich zu, mich interessiert das Thema ESG nicht so. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, mir geht Rendite vor Moral oder so, aber einfach, das ist für mich einfach kein Kriterium. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich eben nicht in Rheinmetall investieren würde, ja, zum Beispiel. Ja. Aber Nestle zum Beispiel habe ich, ja, Asche über mein Haupt, Nestle ist in meinem Depot und so ist es halt. Ja,
wie du schon sagtest, gut, das ist ja halt einer der größten Aktien in der Schweiz. Muss jeder halt bei jedem Wert für sich ausmachen, definitiv. Und wie gesagt, ich stelle halt bei einigen Unternehmen immer fest, dass Menschen dann sagen, okay, Nestle zum Beispiel, wie kann ein Artikel 8 Fonds oder so beispielsweise in Nestle investieren? Wie du schon sagst, also gerade im Venture-Bereich oder was Umwelttechnik angeht, Entwicklungen, investieren die schon eine Menge. Klar, haben die aber auf der anderen Seite auch Sachen, die halt nicht so wirklich vereinbar sind.
Ja, aber jetzt haben wir ganz schön lange hier unser Intro gemacht heute. Wobei das Thema ESG ist natürlich auch sehr bedeutend. Aber ja, jetzt haben wir schon ein paar Beispiele genannt, haben generell über ESG genannt. Ich glaube, dann können wir uns doch jetzt darüber unterhalten, in dem Hauptteil eigentlich, wie sich das Ganze verhält im Bereich Private Equity, oder?
Ja, genau. Gucken wir mal und ich glaube, da gibt es auch ganz interessante Sachen.
Herzlich willkommen bei Impact, dem Private Equity Podcast der Beratungslounge. Bei uns bekommst du alles. Vom Hintergrundwissen zur Anlageklasse Private Equity, über News und Unternehmensrecherchen bis hin zu spannenden Experteninterviews.
Ja, Micha, wir haben uns ja vorhin im Intro sehr viel über Nachhaltigkeit und auch die ESG-Kriterien unterhalten. Wie verhält sich denn das Thema Nachhaltigkeit grundsätzlich in dem Bereich Private Equity? Weil ich sag's mal, darum geht es ja eigentlich hier in unserem Podcast.
Genau, also es spielt natürlich auch schon inzwischen sehr gewichtige Rolle. Man muss das vielleicht unterscheiden, auf welcher Schicht man sich befindet. Also bei der RWB reden wir ja über Dachfonds, die dann in Zielfonds investieren. Also hier sagt die RWB auch ganz klar, das ist ein Kriterium in diesem sogenannten Due Diligence-Prozess. Das heißt also, wenn man Fonds prüft und auswählt, ist halt das Thema Nachhaltigkeit auch ein ganz wichtiger Prozess. Das heißt also, der Zielfonds muss das Thema Nachhaltigkeit auch mit berücksichtigen, sollte auch dort Prozesse haben, wie man dann nachher Unternehmen aussucht, in die man dann halt investieren möchte. Das heißt also, auf Dachfonds-Ebene können wir da einen Haken dran machen.
Und das kann ich nachprüfen als Investor? Kann ich das irgendwo nachlesen, was genau die Kriterien sind?
Ich glaube, das ist Private Equity Branche generell ist meistens nicht ganz so transparent, muss man ehrlicherweise sagen. Man sieht es im Endeffekt dann natürlich an den Unternehmen, worüber wir in den News ja auch mal berichten. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal irgendwie eine Rüstungsfirma oder so hierbei hatten oder irgendein Unternehmen, was neue Techniken im Bereich Ölbohren oder so erforscht. Von daher kann man da sicherlich schon sagen, man kann es indirekt prüfen an der Stelle. Ne? Okay. Wir sind dann nämlich auch auf Ebene der Zielfonds, also wo dann praktisch entweder die Zielfonds der RWB oder auch die MIG, worüber wir auch immer berichten, praktisch direkt schauen, was muss ein Unternehmen denn mitbringen, um dort zu investieren. Und da haben wir natürlich bei der RWB unterschiedlichste Zielfonds, die auch in ganz unterschiedlichen Branchen zu Hause sind. Und bei der MIG ist es definitiv so, dass die halt eigentlich auch nur in Unternehmen investieren, wenn die halt wirklich meistens komplett neue Technologien, die es so bis jetzt noch gar nicht gegeben hat, dann erforschen. Und da aber auch immer ganz wichtig den Bedarf des Marktes halt sehen. Also bringt halt nichts, wenn man irgendwas Tolles nachher auf den Markt bringt, aber es nachher keiner kaufen will. Von daher ist das sicherlich Aufgabe der Zielfonds oder der einzelnen Private Equity Fonds. Und dann haben wir noch die dritte Ebene, das ist natürlich so die Unternehmen selbst. Also meistens, klar, wenn man da irgendwie ein Startup hat, jetzt im Bereich Venture zum Beispiel, die vielleicht 10 oder 15 Mitarbeiter haben, da gibt es halt keine extra Abteilung, die sich jetzt speziell mit dem Thema ESG und nachhaltiges Investieren sozusagen oder Wirtschaften beschäftigt. Das ist dann...
Man kann ja nicht in diesem frühen Status.
Genau. Ja, klar. Aber das ist dann häufig auch die Aufgabe der Zielfonds, also die praktisch ja nicht nur das Geld geben, sondern die Unternehmen halt unterstützen. Da wird es zunehmend wichtiger, in diesen Zielfonds auch ja, Abteilungen zu haben, die dieses Thema Nachhaltigkeit abarbeiten sozusagen und da wertvollen Input für die jungen Firmen halt geben können. Und ich hatte jetzt auch hierzu eine Studie aus dem letzten Jahr von Ernst & Young gefunden, die können wir auch gerne mal verlinken in den Shownotes, wo genau es um dieses Thema geht, dass es zunehmend wichtiger wird. Und die sprachen davon, dass inzwischen also mehr als die Hälfte aller größeren Private Equity Fonds da extra auch Abteilungen und Mitarbeiter für haben, die dieses Thema halt beackern.
Gibt es denn Studien, ob eine Berücksichtigung von diesen Nachhaltigkeitskriterien eine höhere Rendite bringen?
Das ist auch immer eine Frage, die häufig gestellt wird. Also wirklich eindeutig ist es schwer zu sagen. Es gibt natürlich immer die Verfechter von Nachhaltigkeit, die sagen, ja, es gibt einen Impact. Andere wiederum sagen, nee, das kann man gleichstellen. Ich glaube, was man klar sagen kann, ist halt, dass wenn man grob gegen die, nehmen wir die SDGs beispielsweise, verstößt, nehmen wir das Beispiel Bayer, dass das definitiv einen schlechten Einfluss haben kann, also nach unten hin sozusagen, was die Rendite angeht. Ob jetzt die Unternehmen, die es, ich sag mal, berücksichtigen oder die es halt nicht eindeutig berücksichtigen, aber nicht klar gegen verstoßen, ob die jetzt bessere Renditen bringen oder nicht, wird aktuell, würde ich mal sagen, noch erforscht. Also auch in der Studie von Ernst & Young, die sagen halt gerade im Bereich Private Equity, ist es schon nachweisbar, dass nachhaltig wirtschaftende Unternehmen tatsächlich beim Verkauf oder beim Börsengang nachher höhere Renditen erwirtschaften, als welche, die es nicht tun. Und das ist halt auch mit Grund, weshalb es wichtig ist, für die Private Equity Fonds sozusagen, auch damit drauf zu achten.
Da auch einen Fokus mit drauf zu legen oder drauf zu achten.
Genau, richtig.
Genau. Und gibt es da so Beispiele entsprechend in den Fonds da drin? Kannst du da irgendwelche Namen nennen von
Firmen? Ja, also wir hatten beispielsweise bei der RWB vor einiger Zeit, die sind jetzt schon seit einiger Zeit verkauft worden, aber zum Beispiel auch ein deutsches Unternehmen, die Firma hieß Invent oder heißt auch heute noch Invent, die sind halt spezialisiert auf das Thema Abwasseraufbereitung, sind da wohl auch Technologieführer und die sind halt gerade durch die Phase, wo der Private Equity Fondsmanager Pinova Capital dort investiert war, halt deutlich auch gewachsen und das ist definitiv ja eine Technologie, die zum Thema Umwelt einen deutlichen Beitrag leistet. Ein anderes Beispiel ist vielleicht, hatten wir, glaube ich, letzte Mal in den News, Firma Fruit op je Werk. Ich finde den Namen super.
Ach ja.
Holländische Firma.
Das sagt mir was.
Weiß noch, worum es ging?
Ja, dass die letztendlich Nahrungsmittel auf eine gesunde Art und Weise letztendlich herstellen, oder? Vereinfacht gesagt.
Ja, das waren diese Obstkörbe, die, genau. Die in die Firmen bringen. Da sind wir gleichzeitig auch beim Thema, also jetzt ja nicht nur nachhaltig, wir sind ja ESG, das heißt also hier geht es natürlich auch um das Wohl der Mitarbeiter. Fruit op je Werk, die liefern halt auch mit Elektrofahrzeugen halt die Obstkörbe aus und da bin ich auch mal gespannt, wie das Unternehmen in den nächsten Monaten und Jahren sich entwickelt. Da war ja der Zielfondsmanager Menta investiert, holländischer Zielfonds aus Amsterdam. Und ich finde das ganz spannend, das auch bei LinkedIn beispielsweise zu verfolgen, wie die sich entwickeln.
Okay, ja, und wenn wir schon über Obst sprechen, was für Obst ja auch ganz wichtig ist, sind ja die Bienen. Das Obst muss ja, oder die Blüten müssen ja bestäubt werden, dass dann nachher tatsächlich aus einer Apfelblüte auch ein richtiger Apfel wird. Und da gibt es ja das Unternehmen Beewise noch, oder? Die sind da auch entsprechend gut unterwegs, oder?
Genau, das ist ein Unternehmen aus Israel, wo der Zielfonds Fortissimo investiert ist. Da hatten wir im letzten Jahr darüber berichtet, dass dort ja praktisch der Einstieg jetzt erfolgt ist in diese Firma. Und fand ich auch mega spannend, gerade als Kleingärtner, dieses Thema, wie man es schafft. Also weil das Problem ist halt, dass 40% der Bienenstöcke heute halt durchaus diversesten Gründen halt nicht überleben. Und wenn man überlegt, was du eben schon richtig sagtest, also dass 75% unserer Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, halt in irgendeiner Weise durch diese Bestäubung halt erst entstehen, ist es halt gerade Themen Bienen super wichtig. Und das ist praktisch eine KI, die in diesen Bienenstöcken kann man sich mal anschauen. Also die Internetseite ist bee mit Doppel-E geschrieben, wise.ag, wo man auch sehen kann, wie diese Bienenstöcke halt funktionieren. Das wird halt laufend überwacht und man kann dann praktisch frühzeitig erkennen, wenn dann irgendwas im Bienenstock halt nicht in Ordnung ist. Und meistens sind es ja, dass ein Imker, so stand es auf deren Seite, über 1000 Bienenstöcke gegebenenfalls bewirtschaften muss. Und da ist man natürlich nicht jeden Tag an jedem Bienenstock. Und da kann die KI und die Robotik hier definitiv weiterhelfen.
Mhm, klar. Und dann haben wir noch als Unternehmen hier die Emsilk, die ja auch öfters Thema bei uns ist, die diese, ja, ich sag mal, die künstliche Spinnenseide herstellen, ne?
Genau, das ist, also wenn man weiß, dass die Bekleidungsindustrie der zweitgrößte Umweltverschmutzer im Endeffekt ist. Also ist ja wirklich so, dass manche T-Shirts dann nur ein paar Mal getragen werden und dann direkt im Müll landen und die halt nicht dann einfach zersetzt werden. Und das ist halt ein richtiger Impact, den diese Firma jetzt leistet. Da haben wir nachher auch nochmal in den News jetzt mit der Zusammenarbeit mit 21st Bio aus Dänemark, wo jetzt das ganze Geschäft im Grunde genommen skaliert wird, dass man halt schaut, dass man wirklich dann Tonnen von diesen oder hunderte Tonnen nachher von diesem neuen Stoff, der halt auch biologisch abbaubar ist, dann produzieren kann. Und das wird einen Riesenimpact haben. Also gibt es auch kaum ein Unternehmen, was mir gerade einfällt, was nachhaltiger oder nachhaltigeren Impact hat als EMSEC, die ja in den MIG-Fonds mit drin sind, genau.
Kannst du noch was zu dem Unternehmen German Bionic sagen? Da finde ich es ja schon faszinierend, allein wegen dem Wort, was die herstellen, nämlich diese Exoskelette, die man ja dann, was ich, in der Logistik braucht, bei Autoherstellern oder eben natürlich auch in der Pflege.
Genau, also das ist halt ein Unternehmen aus Augsburg, was zum Beispiel auch im MIG 16 drin enthalten ist, die ja angefangen im Logistikbereich, auch bei Firma Daxa zum Beispiel, hat da die Exoskelette auch schon im Einsatz und mit dem neuen Pudgy-Modell, was die jetzt auf den Markt gebracht haben, speziell halt die Pflegebranche unterstützen wollen. Und das wird auch richtig gut angenommen. Da haben wir gerade oder nachher in den News auch nochmal eine Verlinkung zu einem Podcast, wo der Armin Schmidt von German Bionic, also der CEO, noch zu Gast war. Das ist schon wirklich interessant, also was die leisten. Und da bin ich auch mal gespannt, wie da gegebenenfalls der Exit dann in vielleicht 2-3 Jahren oder so aussehen kann. Und dann kommen wir zu den News.
Private Equity News aus den RWB-Dachfonds.
Hier die erste RWB-Nachricht vom 23. Januar. P-Care bietet ein interaktives Tool für Patienten an, um diese optimal in die Behandlungsprozesse mit einzubeziehen. Vom Exit profitieren RWB-Fonds. Das US-Unternehmen P-Care ermöglicht nach eigenen Angaben das Krankenhaus der Zukunft. Und tatsächlich, mit den Möglichkeiten der entwickelten Softwarelösung ist P-Care schon ganz nah dran. Die Mission? P-Care möchte analoge Prozesse digitalisieren und damit dem ohnehin schon überlasteten Krankenhauspersonal so viel Arbeit wie möglich abnehmen. Dazu gehört zum Beispiel eine digitalisierte Anamnese, die ständig vom Arzt und Pflegepersonal aktualisiert und von Patienten und Familienmitgliedern eingesehen werden kann. Auch interessant ist der digitale Krankenhausplan mit Live-Standort. So finden sich Besucher und Patienten vor allem bei Langzeitaufenthalten mit vielen Stationswechseln besser zurecht. Ein weiterer Clou ist, dass mehrere Aktionen gleichzeitig ausgeführt werden können, unter anderem die Medikation. Während der Arzt das Medikament verschreibt, wird es bestellt und gleichzeitig die Häufigkeit der Anwendung für die Patienten digital dokumentiert. Der Exit führte zu einem sehr guten Rückfluss in Höhe von 1,6 Millionen US-Dollar, unter anderem an den RWB International 2.
Die zweite RWB-News stammt vom 24.01. und dort geht es um einen Exit, und zwar der Firma International Designs Group. Eine Sauna im Bad, Marmor und Mosaik in der Küche. Wenn es ums Thema High-End-Living geht, kennt sich die International Designs Group aus den USA bestens aus. Unter ihrem Dach vereint sie 5 starke Marken, deren Geschäfte sich in den gesamten Vereinigten Staaten an über 50 Standorten wiederfinden. In den letzten Jahren hat der Private Equity Manager Millpoint die Gruppe beim Wachstum unterstützt. Jetzt wurde das Unternehmen an The Home Depot veräußert. Der Exit führte zu einem sehr guten Rückfluss in Millionenhöhe, von dem die RWB-Fonds International 4, 6 und 7 sowie der RWB Direct Return Fonds 1 und 2 und der RWB Cost Average Fonds mittelbar profitieren.
Und hier die dritte RWB-Nachricht vom 30. Januar. Der Private Equity Manager Gemspring hat in Inflow CX investiert und das Unternehmen mit dem Technologiedienstleister Amplex zusammengeführt. RWB-Fonds profitieren in Zukunft. Der Begriff Callcenter wird heute eigentlich kaum noch verwendet. Stattdessen heißen die Anlaufstellen für Kunden jetzt Contact Center oder auch Customer Care. Die beiden Begriffe sind wesentlich passender, denn hier geht es vor allem um eines: die Bedürfnisse von Kunden, die lieber anrufen, statt ihr Anliegen online zu regeln. Allerdings, der persönliche Kontakt zu echten Menschen ist heute schon fast zum Luxus geworden, den sich viele Unternehmen nicht mehr leisten können oder wollen. Ein Grund: KI-gesteuerte Chatbots sind günstiger und meist auch effizienter. Denn sie können Anfragen genauestens tracken und ihre Antworten stetig optimieren. Doch Callcenter müssen nicht leicht teuer sein. Das US-Unternehmen Inflow CX hat sich auf die strategische Beratung für Technologien von Call- bzw. Kontaktcentern spezialisiert und hilft so dabei, Prozesse zu verschlanken und damit kunden- und unternehmensfreundlicher zu gestalten. Nun hat auch der Private Equity Manager Gemspring in Inflow CX investiert. Die Idee? Das Unternehmen mit dem Technologiedienstleister Amplex zusammenzuführen, um Synergien zu nutzen und beide Unternehmen voranzubringen. Joe DeStefano, CEO von Amplex, der in Zukunft auch Inflow CX führen wird, sagt über die Fusion: Die Partnerschaft zwischen Amplex und Inflow CX basiert auf unseren gemeinsamen Werten, kundenorientierten Kulturen und unserem starken Engagement für die Verbesserung des Kundenerlebnisses. Wir sind weiterhin bestrebt, mit unseren Anbieterpartnern zusammenzuarbeiten, um Technologieberatungsdienste höchster Qualität bereitzustellen, und ich freue mich darauf, unsere Kräfte mit dem InflowCX-Team zu bündeln. Gemeinsam mit Jamspring will Inflow CX nun das Wachstum beschleunigen. Geplant sind unter anderem der Ausbau von Vertrieb und Marketing und die Investition in neue Dienstleistungen und Produkte. In Zukunft sind auch die Fonds RWB International 4, 5, 6, 7 und 8 sowie RWB Direct Return 2, 3, 4 und 5 mittelbar über Jamspring an Inflow CX beteiligt.
In der vierten RWB-News geht es noch einmal um die Ausschüttung. Die Nachricht stammt vom 1.2. Und zwar wurden die Ausschüttungen fürs erste Quartal bekannt gegeben. Am 28. März kommt es gleich bei 3 Special Market Fonds zu Rückzahlungen. Und zwar einmal gibt es die 5. Auszahlung beim Asia 1, der nochmal 15% zurückzahlen wird. Der China 1 hat jetzt die 11. Auszahlung, zahlt 30% zurück und kommt dann auf ein bisheriges Rekordergebnis von 345% insgesamt Rückfluss. Da waren ja 2 sehr, sehr erfolgreiche Börsengänge aus dem Technologiebereich in den letzten Jahren dabei. Und der RWB China 4 hat die 5. Auszahlung, dort werden nochmal 15% ausgeschüttet. Zudem wurde angekündigt, dass Ende Mai der International 3 eine weitere Ausschüttung haben wird und die wird dazu führen, dass alle Anleger ihr eingezahltes Kapital dann schon mal zurückerhalten haben. Weitere Ausschüttungen sind dann gegebenenfalls auch schon Ende des Jahres geplant.
Venture Capital News aus den MIG-Fonds.
Bei der MIG gab es in den letzten beiden Wochen auch wieder 2 interessante Artikel im Newsblog der MIG. Und zwar wird einmal auf den vorhin schon angesprochenen Podcast mit Armin Schmidt von German Bionic Bezug genommen. Den verlinken wir euch auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Definitiv interessant zu hören, die sich für Leute, die sich mit dem Thema Exoskelette halt ein bisschen auseinandersetzen wollen. In einem zweiten Newsartikel geht es nochmal um die Kooperation der Firma Amsilk mit der dänischen 21st Bio. Hier sind nochmal wirklich lesenswert die Hintergründe dieser Kooperation erklärt und auch die Entstehungsgeschichte beider Unternehmen. Und im wesentlichen Kern geht es eigentlich jetzt hier darum, dass 21st Bio praktisch in der gemeinsamen Zusammenarbeit einen neuen Stamm für die Proteinprodukte entwickelt hat. Und dass dieser Stamm halt dabei helfen soll, die Produktion der Amsilk vom Labor auf den industriellen Maßstab zu erhöhen. Also, dass man diese Skalierung des Geschäftes dann noch besser hinbekommt. Auf jeden Fall auch lesenswert. Ja, das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, waren wieder einige interessanten Infos für dich dabei. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir uns dann in 2 Wochen wiederhören. Bis dann. Alles Gute. Tschüss.
Zum Abschluss unser obligatorischer Sicherheitshinweis. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir möchten dich darauf aufmerksam machen, dass die Inhalte in diesem Podcast ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlung zum Erwerb bestimmter Finanzprodukte und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können die Autoren dieses Podcasts nicht einschätzen, inwieweit die im Podcast vorgestellten Private Equity Fonds deinen Anlagezielen, deiner Risikobereitschaft und deiner Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wenn du also alleine auf Basis von Informationen aus diesem Podcast etwaige Anlageentscheidungen triffst, triffst du diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder die Autoren dieses Podcasts noch die Beratungslounge für Verluste haften, die du dadurch erleidest, dass du Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen, Interviews oder Kommentaren in diesem Podcast getroffen hast. Wenn du ein grundsätzliches Interesse an einer Beratung zu den RWB oder MIG-Fonds hast, empfehlen wir dir einen unverbindlichen Termin mit einem Spezialisten der Beratungslounge.